Ich erkläre es ganz gerne so ein bisschen lapidar und spaßhaft. Ich habe einen Doktortitel als Spinnerin, also ich bin eine professionelle Spinnerin. Ich habe mir schon recht einfach ein Flugzeug gesetzt und gedacht, okay, pass mal auf, in Berlin gibt's jetzt die Ressourcen nicht. Im Sinne von, ich muss ja dahin gehen, mit Leuten, Menschen reden, die ehrlicherweise schon die teuersten Fehler der Welt gemacht haben.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Ich habe heute zu Gast Dr. Anja Kötsch. Und Anja war jahrelang bei Tesla Teil der sogenannten berüchtigten 25 Guns. Das waren 25 Engineers, die in Berlin in der Gigafactory und Grünheide von Tesla direkt an Elon Musk reported haben, um dort ja einige Probleme zu lösen sozusagen. Also diesen ganzen Aufbau dieser Fabrik mitbekommen hat, darüber haben wir gesprochen. Und dann ist sie über Umwege hier in San Francisco gelandet, um hier Aulino zu bauen. Und was ist Aulino? Aulino ist ein AI-Kuscheltier, was Kindern beibringen soll, irgendwie mit Gefühlen umzugehen und eben eine Screenfire-Experience zu bieten. Und das Produkt ist noch ganz, ganz frisch. Also es gibt eigentlich noch gar nicht so ein richtiges Produkt. Aber ich fand es deshalb so spannend. Also sie hat noch nicht geraced, sie bootstrappt das im Moment. Erzählt sie genau, wie das funktionieren soll, was das alles kann. Aber ich fand es deshalb so spannend, weil einer meiner Lieblingsfilme als Kind 1995 der Film Der Indianer im Küchenschrank war. Und was es mit diesem Film auf sich hat und was das für eine Relevanz hat für diese Folge, das erfahrt ihr im Podcast mit Dr. Anja Kötsch von Aulino. Auf geht's.
Moin Anja.
Hey, schön dich zu sehen.
Grüß dich. Stimmt das, dass Elon Musk dich persönlich bei Tesla geheiert hat?
Ja, das ist eine Frage, die wird mir sehr, sehr häufig gestellt von Menschen, vor allem, die ihre Hausaufgaben auf LinkedIn gemacht haben. Um erstmal einen kurzen Kontext zu geben, ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger. Ich war bei einer Position, die sich 25 Guns nannte. Eine ziemlich spezielle und spannende Einheit, sagt vieles und auch nichts, ne? Aber im Grunde genommen waren wir ein Team, was 25 Ingenieure sind, mit einem verschiedenen Hintergrund. Und Elon hatte sich das 2020 irgendwie auf Twitter damals noch, ne, getweetet. Er möchte unbedingt die besten Ingenieure gewinnen für das Team, für die Gigafactory in Berlin. Und da dachte ich mir, da bewerbe ich mich doch einfach mal drauf. So ein bisschen aber auch mit so ein bisschen spaßigen Hintergedanken auch, ne? Weil ich mir jetzt ja schon gedacht habe, da werden sich wahnsinnig viele Menschen bewerben.
Ja.
Und Elon hat sich dann aber auch selbst zur Aufgabe gemacht, die Kandidaten zu rekrutieren und zu interviewen. Dafür war er in Berlin. Ich hatte dann nach meiner Bewerbung 24 Stunden eine Antwort bekommen, dass ich eingeladen werde. Ich konnte aber aus meinem beruflichen Hintergrund leider nicht persönlich dann an dem nächsten Tag halt vor Ort erscheinen. Ich hatte in Düsseldorf noch gewohnt und deswegen ging das jetzt logistisch nicht. Aber die ersten Guns, die wurden persönlich von ihr rekrutiert und ich wurde dann wiederum von den ersten fünf interviewt. Was die Messlatte ehrlicherweise höher gemacht hat, ja, als jetzt irgendwie mit Elon, glaube ich, manchmal irgendwie so persönlich das Interview durchgeführt zu haben.
Okay. Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen mehr drüber. Aber lass mal vorne anfangen. Wo kommst du eigentlich her?
Ich komme aus Senftenberg. Das ist ein kleiner Ort in Brandenburg. Das ist in so einer Bergbauregion gewesen. Und als ich dort aufgewachsen war, war das so ein Ort des Wandels. Bin dann mit meiner Familie so im 11. Lebensjahr sind wir umgezogen in Rhein-Main-Gebiet und das war so in der Nähe von, wenn Fulda jetzt nichts sagt, aber Frankfurt am Main.
Ja.
Und bin dann sozusagen den zweiten Teil meiner Teenagerzeit dort in der Nähe von Frankfurt am Main groß geworden. Und das sind ja schon zwei extrem verschiedene Welten, die mich sehr geprägt haben. Aber in dem Sinne von umzugehen mit Unsicherheit, das ist was ganz Wichtiges. Und in einer sich schnell neue Umgebung einzufinden. Also das war ja auch, musst dir vorstellen, so mit 11 Jahren, da fängt man ja gerade so seine Identität an zu entwickeln, ne? Und man wird sich da so ein bisschen darüber bewusst, wer man eigentlich ist, ne? Wer man kann und wenn man dann so aus seinen gewohnten Verhältnissen rausgezogen wird, neue Schule und so weiter, dann hat er schon einiges mit mir gemacht.
Ja, das glaube ich. Und sag mal, du hast dann irgendwie studiert, das muss ich jetzt ablesen, Maschinenbau, Ingenieurstudium mit einem Doktortitel nachher in Spinnentechnologie.
Ja.
Wie erklärt man das? Also war das irgendwie von den Eltern geprägt? Da hat dich da einer gepusht? Also was ist überhaupt Spinnentechnologie?
Ja.
Also Stoffe weben oder?
Ja, so ähnlich. Also ich erkläre es ganz gerne so ein bisschen lapidar und spaßhaft. Ich habe einen Doktortitel als Spinnerin, also ich bin eine professionelle Spinnerin. Was wiederum bedeutet, jeder kennt ja irgendwie so noch diese alte Handwerkskunst, ne, am Spinnrad sitzen und aus Fasern dann Garn herstellen. Und nee, meine Eltern haben damit gar nichts zu tun. Kann ich mal gleich so erstmal aufräumen, die Geschichte. Das war, nachdem ich meine Schule fertig gemacht habe, war ja so wie bei jedem, was kommt jetzt als nächstes im großen Leben dran, ne? Und ich hatte schon einen Bezug zu Textilien, fand irgendwie so dieses Medium Textilstoffe schon sehr spannend und hatte mich dann irgendwann entschieden, Textiltechnik oder einfacher ausgedrückt Textilmaschinenbau zu studieren. Und innerhalb dieses Studiengangs, in diesem ganzen Universum von Textilien, da gibt's halt Garne, dann gibt's aber auch so zweidimensionale Flächen, sowas alles wie, was so T-Shirts sind, ne, das ist so ein Jersey-Stoff, also Gestricke. Und dann gibt's aber auch Webwaren und mich hat aber so dieses einzelne Medium Garn wahnsinnig fasziniert, weil was da eigentlich passiert ist, dass man ja so chaotische Fasern hat, ne, also irgendwie so ein, wenn man mal von Baumwolle anfängt, das wächst ja auf dem Feld, ne, und dann holt man das irgendwie, wird das in die Fabrik gebracht. Und dann ist ja die große Frage, wie man aus so einem Wirrwarr irgendwie was herstellt, was Struktur hat. Und das hat mich irgendwie so mega fasziniert. Und dann bin ich dann immer mehr so in diese Garntechnologien eingestiegen und habe mich dann auch so weit beschäftigt, dass ich gedacht habe, da nörde ich mich jetzt noch weiter rein und habe dann die Doktorarbeit drin gemacht.
Okay. Und ich meine, gibt es da irgendwie extreme Innovationen in den letzten Jahren oder sind die Fasern immer wieder gleich geblieben? Also da, weiß nicht, ich kenne mich in dem Bereich nur aus.
Ja, logisch,
ne?
Warum auch? Ne? Ja, ist irgendwie so eine Uralttechnologie, könnte man ja schon fast sagen. Also, die Fasern und so weiter, das grundsätzliche Herstellungsverfahren, die sind gleich geblieben. Man kann ja aber effizienter gestalten. Und damit habe ich mich halt beschäftigt. Also mit meiner Doktorarbeit ging es halt darum, wie kann man eine Technologie, und klassisch sind so rotierende Maschinenteile, ne, also da rotiert viel, und dann machen wir aus Durcheinanderfasern, bringen wir eine Ordnung, so könnte man einfach sagen, dass die nebeneinander liegen. Wie können wir das aber schneller machen? Weil rotierende Maschinenteile ist halt langsam und entsteht Hitze und wie auch immer. Und was ich gemacht habe mit der Doktorarbeit ist, eine Spinntechnologie entwickelt, die basiert auf Luftspinnen. Also die gab es, die Technologie, die wurde aber weiterentwickelt unter Anwendung von Machine Learning Tools. Also wie kann man eigentlich voraussagen, was für eine Qualität am Ende rauskommt, wie gut jetzt zum Beispiel das T-Shirt sein könnte, wie das aussehen könnte, wenn ich aber Machine Learning anwende.
Wie ging das dann los? Du hast ja nicht Tesla direkt aus der Uni dich wegrekrutiert, nee, sondern du hast dann etwas anderes gemacht?
Ja, ich hatte einige Arbeitgeber, sagen wir mal so, insgesamt 3 vor Tesla. Klassischen Maschinenbau gearbeitet, einmal in der Schweiz war ich da beruflich tätig. Dann hab ich mich mit Maschinenmaster zu machen. Das hatte ich dann in der Nähe von Düsseldorf gemacht, Mönchengladbach, Hochschule Niederrhein. Und dann hatte ich mich schon entschlossen, direkt dann den Doktorarbeit zu machen, wurde gefragt von meinem Doktorvater, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, hat dann Talent gesehen in mir und dann habe ich das angenommen und das war da in dieser wissenschaftlichen Mitarbeiterrolle, das war ich dann quasi mein Beruf, ne, also berufsbegleitend, habe ich dann aber auch mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, also auch wieder Maschinenbauunternehmen, was halt Maschinen herstellt für Garntechnologien. Nicht nur, aber für Garntechnologien. Ja.
Und hast du damals schon das Silicon Valley so wahrgenommen, weil man sagt, würde jetzt denken, wahrscheinlich irgendwie Maschinenbau, Spinntechnologie ist jetzt nicht irgendwie hier San Francisco oder Place to be, nee, sondern das Rhein, das
der Niederrhein. In Deutschland.
Der Niederrhein ist ja sehr bekannt, ne? Genau. So Krefeld, Seidenstadt und so, da ist ja ein bisschen mehr los in dem Bereich.
Ja, da ist man ja ganz klassisch eigentlich so in Deutschland. Ne? So, wie du schon sagtest, so gerade in der Gegend von Aachen, da ist ja, oder allgemein Niederrhein, Baden-Württemberg ja auch noch, ne? Bayern gibt es ja auch noch einige Maschinenbauer, da ist man eigentlich in Deutschland. In Deutschland, Entschuldigung. Vom Silicon Valley an sich hatte ich da mal nur mal auf der Karte was gesehen, ich weiß, wo San Francisco liegt und so weiter, aber keine Berührungspunkte mit gehabt. Bis es dann halt zu dem Tag kam, da war ich selbst noch auf Twitter unterwegs und irgendwie Elon seinen Tweet gesehen hatte. Es war dann schon am Ende, so 3 Jahre war ich dann berufstätig. Es kam dann ohnehin zu der großen Frage, möchte ich jetzt weiter dort berufstätig sein oder nicht? Und dann kam das irgendwie durch zufällig da meine Timeline gespürt und dachte mir so, na, warum einfach nicht? Ich kann es doch mal ausprobieren.
kleine Unterbrechung hier für den Partner dieser Folge. Wie die letzten Male, BePurple.ai. Das ist Purple AI, unsere Firma hier in San Francisco. Was ist Purple AI? Wir sind ein virtuelles AI Engineering Team. Ein Produkt, mit dem du in deiner komplexen Codebasis komplette Features bauen kannst. Das ist so ein bisschen wie Lovable, aber eben aufbauend auf deinen bestehenden Stack. Also wenn du bisher Prototypen gebaut hast, aber dann nachher der Engineer gesagt hat, jetzt muss ich es nochmal neu bauen oder jetzt muss ich es irgendwie mit Claude irgendwie umsetzen und das ist noch immer noch komplex, dann solltest du dir das mal angucken. www.bepurple.ai. Wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren und nicht mehr Claude Code zu babysitten, sondern ein AI-First Engineering Team aufbauen möchtest, dann schau mal vorbei bei bepurple.ai und zurück geht's in den Podcast.
Und sag nochmal, dieses 25 Guns, was war das? Also war das so ein Tiger-Team, was man irgendwie zusammengestellt hat, um da die Fabrik in Berlin irgendwie hochzuziehen oder da irgendwelche Probleme zu lösen? Wie kann man sich das vorstellen?
Exakt. Also wir sind ein Team gewesen, also es gibt's immer noch. Ich bin jetzt, wenn ich in der Vergangenheit spreche, ist einfach nur, weil ich ausgetreten oder weil ich weitergezogen bin. Wir wurden gegründet mit dem Ziel, alle schwierigsten Probleme auf dem Weg zur Produktion aus dem Weg zu schaffen. Also heißt, wenn so ein bisschen die Kacke am Dampfen war, dann wurden wir hingeschickt oder hier, Anja, übernimm das mal. Und da kann ich gleich konkrete Beispiele auch mal nennen. Aber dann war das meine Aufgabe, das zu lösen. Zum Beispiel, ich habe dann angefangen, das war ja im wahrsten Sinne des Wortes noch ein Sandhaufen, die ganze Gigafactory.
Ja.
War eingestiegen Ende 2020, glaube ich. Oder Anfang 2021, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Aber im Endeffekt war es halt ein Sandhaufen noch mit Krähen.
Ja.
Und jetzt ist unser Team alle aus verschiedenen Bereichen gewesen. Jetzt war ich die Einzige, die so einen Textilhintergrund hat. Dann haben wir da welche mit Data Science, Machine Learning, aber auch, also allen möglichen Richtungen aus Ingenieurwesen. Jetzt ist es aber so, dass wir da in diesem Zeitraum viel mit Problemen beschäftigt waren, wie man eine Fabrik baut. Und ich hatte mein ganzes Leben lang mit Bauingenieurwesen noch nie was von gehört und gemacht und getan. Was ich aber schon immer gut war Probleme zu abstrahieren, runterzubrechen und dafür dann möglichst einfache Lösungen zu finden. Und das ist die Aufgabe von den 25 Guns. Nachhaltig schnelle Lösungen finden und nicht so typisch Consulting-mäßig, wo man ja viel irgendwie Palaver macht und gequatscht, das ist nicht der Ansatz, sondern Ärmel hochkrempeln und los geht's.
Interessant. Ist fast so ein bisschen so ein Blueprint für dieses Doge-Ministerium vielleicht gewesen, ja. Dass man einfach sich so eine Einheit von irgendwelchen jungen, motivierten Leuten zusammengesucht hat und dann einfach jetzt Gas geben und Probleme lösen und so.
Absolut. Da gibt's ja eine riesen Vielfalt von Problemen. Wenn man jetzt Probleme sagt, dann kann man sich auch noch nicht so viel darunter vorstellen. Aber gerade in der Anfangsphase ging's halt wirklich darum, wir waren da maximal 50 Mitarbeiter. Und das hat ziemlich viele Monate auch so gut funktioniert.
Ja.
Das heißt, ich würde sagen, so gute 50 Mitarbeiter haben die ganze Fabrik aufgebaut. Also waren natürlich schon mehr Menschen, ne, die das auch dann die wirklich durchgeführt haben. Und genau, richtig. Aber sagen wir mal, im Tesla-Team, da waren wir jetzt ungefähr 50, maximal 100. Und dann waren wir halt dann 25 Leute eigentlich. Wir haben es übrigens nie zu 25 geschafft.
Ach was.
Randnotiz. Mhm. Und da haben wir dann irgendwie dafür gesorgt, dass zum Beispiel ein Bagger durchkommt durch eine unmöglich kleine Öffnung.
Ja.
Oder Entscheidungen getroffen, wie jetzt kommen zukünftig 200 Mitarbeiter, hier gibt's ja aber gar keine Büroräume, wo sollen wir denn jetzt hin mit denen? Ne?
Ja.
Oder manchmal aber auch wirklich sowas wie, wie kann man einen Kran installieren, der auf dem Dach ist?
Ja.
Oder da gibt es so viele mögliche Sachen. Und das war die Anfangszeit.
Okay. Das ist ganz interessant. Meine Cousine, die hat auch zu der Zeit da gearbeitet. Die hat auch, ich weiß nicht genau, ob die in diesem Team war, aber die hat auch die war dafür verantwortlich, irgendwie diese Umweltamtgeschichten zu lösen.
Ja, genau.
Sie hat den gleichen Nachnamen wie ich. Ich weiß nicht, so viele Leute haben da vielleicht nicht gearbeitet, aber
die
hat mir auch immer davon erzählt, was da so krasses passiert ist. Deswegen finde ich das auf jeden Fall super spannend. Die ist ja auch eine Frau. Mhm. Warst du die einzige Frau da in dem Team oder wie ist da so der Split gewesen?
Mhm. Ich war nicht die einzige, aber eine der wenigen. Mhm. Das stimmt schon. Um erstmal nur von den 25 Guns zu sprechen, wir waren 5 Frauen von 24.
Okay, immerhin, ja.
Richtig, immerhin. Im späteren Verlauf war ich ja auch viel mit dem Recruiting beschäftigt, also das heißt wirklich auch neue Talente reinzubekommen ins Team. Und da habe ich recht schnell festgestellt, dass sich einfach sehr wenige Frauen bewerben.
Ja.
Also es geht überhaupt nicht mal darum, ne, jetzt das Geschlecht entscheidet da gar nicht. Es entscheidet wirklich nur darum, wer liegt denn jetzt im Pool hier drin. Ne?
Ja.
Und bei uns ist da schon das große Mantra, so zum einen ist sehr, sehr wichtig gewesen, dass man gut ins Team passt, weil wir haben extrem viele Arbeitsstunden dort gehabt.
Ja.
Zum Zweiten aber auch, dass man ein ziemlich spezielles Mindset braucht. Also sich auch nicht so lange aufhält mit, wer hat jetzt hier was verursacht? Wer ist dran schuld? Oder woher kommt das her? Das ist ja überhaupt nicht wichtig.
Ja.
Sondern wichtig ist ja eigentlich herauszufinden, wie können wir jetzt welche Lösung finden, die auch nachhaltig ist.
Ja. Und sag mal, wird das dann auch gut bezahlt? Weil ich meine, man ist ja jetzt auch nicht irgendwie in Berlin Mitte irgendwo, sondern man ist ja auch ein bisschen am Arsch der Heide da.
Ja,
ne?
Also ist ja in Brandenburg.
Ja, genau, ist schon weit weg.
Ja.
Da muss man ja irgendwo wohnen, da muss man irgendwie hinkommen und so weiter. Also wird man damit viel Geld gelockt auch oder wie funktioniert das?
Durchschnittliches Gehalt. Also wirklich so ingenieurstechnisches, durchschnittlich normales Gehalt. Auch als 25 Gun hat man da, wurde man nicht irgendwie mit einem großen Geldsack überschüttet.
Also, es war nicht irgendwie so ein Silicon Valley Gehalt, was man dann
ganz und gar nicht
in Grünheide bekommen hat.
Nein, ganz und gar nicht. Das ist schon in Deutschland normales Ingenieursgehalt. Man kann sich jetzt davon ein gutes Leben haben,
ne?
Also im Sinne von, dass es ausreicht, irgendwie sich eben nicht noch Sorgen zu machen zu müssen, ob man jetzt die Miete zahlen kann. Man kann ein schönes Leben von haben, Urlaub von fahren und das auch mehrmals im Jahr. Ist jetzt aber nicht so, dass man sich ein wunderschönes Prestigeobjekt ans Handgelenk hängen kann.
Ja, okay, verstehe. Und hast du dabei irgendwie, oder wurden da schon so ein bisschen für dich die Weichen gestellt, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich irgendwie hier so lauter Probleme gelöst, vielleicht ist eine Gründung auch mal was für mich. Also hat sich das da schon so ein bisschen entwickelt oder ist das eher so ein Kindheitsgedanke, dass du gesagt hast, du wolltest schon immer was gründen und dann hat es irgendwie noch nicht den richtigen Zeitpunkt da gegeben? Also wie war das?
Ich würde sagen, das hat schon immer in mir geschlummert.
Mhm.
Es hat sich jetzt aber nicht während der Testerzeit ergeben. Das hat sich danach so immer mehr herauskristallisiert. Mhm. Ich habe aber schon immer, das auch als junger Mensch, sagen wir ja so als Teenager junger Mensch, nicht als Kind junger Mensch, aber Teenager, viel damit beschäftigt, wie kann man etwas bauen und vielleicht könnte man das sogar auch damit monetarisieren. Ne? Was ich damit meine ist, ich hatte schon immer so einen Gedankengang gehabt, dass ich gerne etwas aufbauen möchte, wo ich aber mit anderen Menschen zusammenarbeite, weil das ist mir extrem wichtig, mit anderen Menschen irgendwie was zu erschaffen, zu erbauen. Das habe ich schon bei Tesla gelernt, also dieses gemeinsam starke, wir sind ein Team und wir müssen zusammen Entscheidungen treffen. Das wirkliche Gründungsmotivation, Elan kam nach meiner Tesla-Zeit.
Okay. Ich habe noch eine Sache zu diesem Tesla-Ding, weil zu der Phase erinnere ich das jedenfalls so, war irgendwie ja Elon so ein bisschen der Gott, so, ne? Also der, egal was der irgendwie angepackt hat, ob das jetzt irgendwie Tunnel oder hier die Satelliten oder eben Tesla und so, und es waren so, man überall war irgendwie Tesla-Fanboys und das hat sich ja dann irgendwann so ein bisschen gedreht, natürlich, durch die ganze politische Situation und dass da dann Trump halt supportet hat. War das dann für dich ein Grund, auch bei Tesla wegzugehen oder warum bist du bei Tesla dann weggegangen? Weil du warst ja ein paar Jahre dann nur da am Ende des Tages.
Ja, richtig. Es war ein Mix aus Ding. Der allerwichtigste war zu dem Zeitpunkt oder schon früher hatte mein Vater eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen. Das war eine sehr, sehr persönliche Entscheidung gewesen, warum ich gehen wollte. Und ich hatte, und da ist ein sehr fundamentaler Gedankengang dahinter. Arbeitszeiten sind ja schon sehr real gewesen. Bedeutet, da kann es schon mal sein, dass man irgendwie 60 Stunden arbeitet, 80, 90, 100, kann alles passieren. Also das ist jetzt nicht die Norm, aber es kann schon passieren. Ne? Kommt dann natürlich auch drauf an, so wie groß dieses Problem zu lösen gab.
Ja.
Andererseits war dann mit dieser Diagnose, hatte ich so eine emotionale Last in mir ziemlich immer mehr gespürt. Und es kam dann schon sehr zentral die Frage mir hervor, würde ich es mir verzeihen, wenn jetzt eines meiner Familienmitglieder ableben würde, ne? Und ich sitze jetzt hier im Büro.
Ja.
Und das ist völlig egal, in welchem Büro. Und ich sitze jetzt hier im Büro parallel und entscheide über Dinge, die auch wichtig sind, aber nicht ganz so wichtig sind. Und
klar.
Das war dann der Grund, das hätte ich mir niemals verziehen.
Ja, verstehe. Und sag mal, diese Verbindung zum Silicon Valley, weil du hast so vorhin angesprochen, dass du gesagt hast, du hast das erste Mal irgendwie so ein bisschen wieder mit Elon und sowas gesehen. War man dann auch ab und an mal hier irgendwie in Fremont und hat sich da die Fabrik angeguckt, dass man dann so die erste Verbindung zu San Francisco dann her Schöpper kam? Oder wie lief das?
Ja, nicht nur angeguckt. Das ist ja das Coole oder das Tolle gewesen in dieser Position. Wir wohnen international entsendet. Das heißt, unser Haus, also unser Haus, zu Hause waren wir in Berlin, in der Gigafactory. Aber, und jetzt in meinem Falle kann ich ja konkret erzählen, ich habe irgendwie angefangen und 3 Wochen später wurde ich schon nach Palo Alto ins Headquarter, ins Engineering Headquarter geschickt, weil es da ein Thema gab ums Battery Engineering. Was essentiell und zentral eine Rolle gespielt hat für die Berlin-Produktion.
Ja.
Also da musste wirklich etwas gemacht und getan werden, sodass wir in Berlin das Ramp-up durchführen konnten. Und das war dann das erste Mal, als ich hier dann auch in die Gegend kam. Und da wurde ich schon echt recht schnell dahingerissen und fasziniert, wie die Arbeitsweisen hier sind, wie die Mentalität der Menschen funktioniert, wie man über Probleme redet. Was man ja in Deutschland gar nicht gerne macht. Da kehrt man ja richtig schön schnell alles, ne? Und dann unter den Teppich. Aber hier redet man ja tatsächlich drüber.
Okay, okay. Und dann bist du aber bei Tesla raus und hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du dann irgendwie nach Afrika bist und hast dann irgendwie Dächer gedeckt.
Das ist richtig. Ja, Dächer gedeckt und Häuser gebaut und irgendwie spezielle Blätter so miteinander verflochten, dass es dann irgendwie eine Wand gab und so weiter. Okay. Ja.
Also war das so eine Art freiwilliges soziales Jahr im Ausland dann?
Ja, genau, und das mit 30, genau. Das ist tatsächlich ein, auch da wieder aufgerollt, nachdem dann die Diagnose kam, mein Vater geht's weiter gut und die Gesundheit ist aufgebaut, war ja natürlich schon so die große Frage, was kommt denn jetzt als nächstes? Ja. Ne? Ist ja irgendwie so eine klassische, ich habe meinen Job geliebt. Also ich bin nicht dort, ich bin gegangen mit einem echten Herzschmerz.
Ja.
Ich hat mir Spaß gemacht, cooles Team gehabt. Da ist ja schon die große Frage, was mache ich jetzt? Und dann musste ich erstmal Distanz schaffen. Also Distanz zwischen mir und meinem Problem, Abstand nehmen und eigentlich ehrlicherweise mal bis zur körperlichen Erschöpfung auch mal wieder tätig sein. Ne? So dieser Fabriktiger und Bürotiger sein, irgendwie das hinter mir lassen. Und da dachte ich, ich mache einfach das, was ich auch gut kann, ne? So diese Talente verbinden mit einem Impact haben woanders. Und da habe ich dann freiwillige Arbeit in Afrika gemacht, in Tansania. Dort in der Gemeinde mitgelebt und gearbeitet und denen einfach dabei geholfen, Infrastrukturen aufzubauen. Also wirklich so, das, wie man zusammenlebt, Häuser und gerade auch zu dem Zeitpunkt kurz davor gab es da recht große Brände. Das heißt, die waren ziemlich in Not gewesen, die Menschen. Und da sind sie ja auch über jede helfende Hand dann absolut glücklich.
Okay, okay. Und du hast mir auch gesagt, da kommen wir gleich zu deiner heutigen Firma, aber dass dieses Thema emotionale Intelligenz sehr, sehr wichtig ist für dich. Ne? War das sowas, was du da irgendwie so besonders aufgesogen hast? Oder wie kommst du zu diesem Thema?
Das ist ein Mix tatsächlich, der schon angefangen hat mit meiner Arbeitszeit bei Tesla, aber auch bei meinen vorangehenden Arbeitgebern. Und also eine Kollision von Erlebnissen, kann man mal einfach so sagen. Und da spielt meine Afrika-Zeit schon eine zentrale Rolle mit. Denn was ich da gelernt habe, ist, man trifft sich dort ja recht klassisch, irgendwie am Abend im Dorf zusammen und man quatscht halt. Ne? Und irgendwie sitzt man da auch schon irgendwie noch, auch wenn es Elektrizität gibt, aber schon noch am Feuer und man erzählt sich Geschichten und man teilt, was so passiert ist.
Ja.
Was sehr, sehr erdend ist, das einfach mal wieder zu machen. Ne? Und das erleben wir ja gar nicht mal in unserem Alltag. Ne? Das ist ja was ganz Tiefes, Urmenschliches eigentlich. Sich zusammentreffen, zu erzählen, Sorgen zu teilen und so weiter. In der Tesla-Arbeitswelt und auch meinen vorangehenden Arbeitgebern, viele Konflikte, die entstehen, das habe ich da eben nämlich gelernt, ist ja nicht, weil man das nicht kann und nicht weiß, wie es geht. Es kommt tatsächlich, weil Menschen einfach nicht miteinander reden.
Ja.
Und das kam dann so das eine zum anderen. Also zum einen, ne, so dieses Erlebnis gemacht, so okay, es ist jetzt schon wieder einfach entstanden, weil Abteilung A mit Abteilung B nicht kommuniziert hat.
Ja.
Und dann irgendwie wirklich dieses sehr physische Erlebnis in Afrika zu sitzen, man quatscht miteinander und man erzählt und so weiter.
Ja.
Da kamen dann schon irgendwie so langsam diese Klickmomente bei mir zusammen. Könnte man, also eine ziemlich zentrale Frage, was wäre denn eigentlich, wenn wir frühzeitig in unserem Leben lernen würden zu kommunizieren?
Ja.
Und kommunizieren, jetzt kommt jetzt ein sehr interessantes Misskonzept, was viele Menschen haben. Sie glauben immer nur, kommunizieren bedeutet alles rauserzählen, ne? Und geh weg damit und bla bla.
Das ist nicht so gut.
Nee, richtig, weil es gibt ja noch eine zweite Ebene, das Zuhören.
Okay.
Und das Verstehen habe ich, so nehme ich es wahr, viele tatsächlich gar nicht, dass Kommunikation bedeutet sprechen, aber auch zuhören. und den anderen Menschen eine Chance geben, sich selbst mal zu erklären, wieso, weshalb, warum, ne? Und dafür braucht man ja emotionale Sprache eigentlich. Mhm. Zum anderen aber auch ist es eine Fähigkeit zuzuhören, ohne gleich zu bewerten. Ohne gleich in so einen Aktionismus zu treten und ich muss jetzt nicht die Antwort suchen und wie auch immer. Häufig wollen wir das ja gar nicht, wenn wir irgendwie Probleme haben, sondern wir wollen ja häufig einfach nur jemanden, der zuhört.
Ja. Ja. Und sag mal, in der Phase hast du denn da am Vorgesessen in Afrika und hast gesagt, ach, ich muss da jetzt eine eigene Firma machen und Aulino ist jetzt meine Idee und was das ist, erzähl mal, also wie kam so dieser Shift?
Ja, das ist in Afrika noch nicht passiert, das kam dann recht viel später, nämlich als ich dann von meinem Projekt, ich bin noch weiter gereist, und als ich dann wieder nach Berlin kam, also ich habe meine Wohnung in Berlin, auch immer noch ein Dreh- und Angelpunkt, ein gewisser. Und dann hier wieder in dieser hochtechnologischen Welt zurück zu sein. Jeder ist so überoptimiert und jetzt machen wir hier Biohacking und menschliches Hacking und sonst irgendwie. Ist mir schon aufgefallen, dass es gerade in unserer Welt, in der wir ja leben, eben so dieses Menschliche eigentlich total fehlt. Wir wollen optimieren in Zahlen, Daten, Fakten. Wir wollen unseren Schlaf tracken und das alles. Und das habe ich einfach nur beobachtet. Ne? Mhm. Wenn du irgendwie durch Berlin läufst oder hier in die Gegend, siehst du überall Apple Watch und keine Ahnung was, Whoop, um auch andere zu nennen, Whoop, Garmin, wie auch immer. Ne? Also wir wollen ja alles mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Ja. Aber was wir halt selten machen, ist einfach mal zu gucken, wie ist mein Haushalt eigentlich hier innen drin in mir. Ne? Und das kam dann durch diese Vergleiche zu haben, wieder mal unterwegs zu sein, an der Kontinent, habe auch damals schon viel gereist, das war jetzt nur eine der Reisen, und dann wieder zurückzukommen und dann auch zwischenzeitlich ja auch das Silicon Valley kennengelernt zu haben. Ne? Das war ja dann auch durch Tesla, wurde mir das ja ermöglicht.
Ja.
Und da ist mir, kam das so nach und nach. Und mein erster Gedankengang war, emotionale Intelligenz muss ja da angegriffen werden, wo es anfängt, sich so die neuen neuronalen Netze zu entwickeln. Bedeutet, das passiert ja im Kindesalter.
Ja.
Mein erster Gedanke war ja auch, wäre ja cool, wenn wir das ja schon verbinden könnten mit was Spannendem, ne? was so Kinder ja auch am Laufen hält. Die erste Variante, die ich hatte, also ist gewesen, dass ich ganz gern eigentlich Spielen verbinden wollte. Also emotionale Intelligenz, und das war so ein Konzept, was ich auf Roblox entwickelt hatte, da wirklich das Courage Castle zu spielen und so weiter. Da habe ich dann gemerkt, der Prototyp war raus, habe Interviews geführt, wirklich mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen, was sie davon halten, ne, was sie dann da dabei gelassen hat. Und schnell gemerkt, das Produkt ist nicht das Richtige.
Mhm. Okay, und wie ging es weiter? Also hast du dann einfach geforscht, mit ganz vielen Leuten geredet und hast dann irgendwann gesagt, okay, das Produkt ist
Aulino. Richtig, ist ja. Das Produkt, ich habe nicht viel geforscht, ich habe nachgedacht. Im Sinne von Aulino ist ja ein Kuscheltier.
Ja.
Und ich habe nachgedacht, dass wenn emotionale Intelligenz, also ein gewisses, also Forschung ist da schon drin, das geschieht so ab dem Alter von 3 Jahren ungefähr, ne, je nachdem früher oder später, aber neuronale Netze bilden sich aus. Das bedeutet, wenn da anfängt, die emotionale Intelligenz sich zu entwickeln, brauchen wir ja etwas, was für ein Kind ein vertrautes Gegenstand ist. Ja. Ne? Und dann war es ja schon einfach so ein Gedankengang, naja, was ist denn hier ein Kinderzimmer? Da sind ja schon Kuscheltiere. Oder wie auch so Spielzeug halt. Ja. Ne? Jegliche Art von Spielzeug. Und gleichzeitig lernen ja Kinder, da ist auch wieder die Wissenschaft dahinter, wenn es Wärme gibt, wenn da etwas, eine Verbindung da ist, wenn man auch wieder Emotionen mit aufbauen kann. Und das hat ja jeder. Und jetzt bin ich gespannt, was du gleich sagst. Ich habe damals mein Kuscheltier, mit dem habe ich schon gesprochen. Und auch die Kinder heute machen das immer noch. So habe ich mal nachgefragt dann bei Freunden, ne, und irgendwie auch total fremde Menschen, was sie so beobachten bei ihren Kindern. Und dann kam es eigentlich auf das Kuscheltier. Wie war es denn bei dir?
Ja, guter Segway hier. Ich habe das ja vorher schon erzählt, ne? Wenn man es nochmal rekapituliert. 1995 kam ein Film in die Kinos, der hieß Der Indianer im Küchenschrank im Deutschen. Darf man heute gar nicht mehr so sagen, aber so hieß der Film nur mal zu dem Zeitpunkt. Und ich habe diesen Film gesehen und ich war auch mal so ein ganz kreatives Kind, habe immer mit meinen ganzen Charakteren und Kuscheltieren und Lego-Figuren alles gespielt. Ja, genau. Und die Geschichte von diesem Film ist ja die, dass er so ein Indianer halt diesen kleinen Schrank reinstellt. Das ist so eine kleine Holzbox. Und dann schließt er einmal auf und wieder ab. Und dann nimmt er ihn raus und ist das halt so eine kleine lebendige Figur. Und das war für mich so ein total prägender Film, weil ich mir gesagt habe, boah, wie geil wäre das, wenn ich als Kind so eine lebendige Figur hätte, mit der ich sprechen könnte, die vor allen Dingen zu mir zurückspricht.
Zurückspricht,
genau. Und dann habe ich selber mir so einen Schrank, ich hatte von meiner Großmutter oder von der Tante irgendwie, habe ich so einen Schrank geschenkt bekommen, der sah genauso aus, 1:1, habe ich das so ein bisschen umgebaut noch, der war wirklich auch so dunkelbraun, genau in der gleichen Größe und der war wirklich bis durchs Studium hindurch, hatte ich ihn noch in meinem Zimmer hängen und immer, wenn ich ihn wieder gesehen habe, muss ich daran denken. Habe ich auch als Kind dann immer die Sachen reingetan und auf- und abgeschlossen. Das ist natürlich nie was passiert.
Ja.
So, und dann war mein erster Kontakt halt mit so einem Kuscheltier, was sprechen kann. Wir haben mal vor ein paar Jahren so ein Hackathon organisiert hier in San Francisco. Das war, als ChatGPT 3.0, glaube ich, gerade rausgekommen war, hatten wir so ein Hackathon gemacht. Da waren irgendwie so 250 Leute, 40 Teams und das Gewinnerteam, die haben genau das gebaut. Die haben so ein Kuscheltier genommen, haben da einfach ein Android-Device reingepackt mit ChatGPT und dann haben die halt die Demo gegeben, wie halt einer mit diesem Ding halt geredet hat.
Ja.
Und da war das der erste Moment, wo ich wieder realisiert habe, holy F, es wird möglich.
Es wird möglich, genau. Kindheitsträume werden doch wahr.
Genau, genau. Und dann gab es natürlich auch viel Kritik, ne, dass halt dann Leute gesagt haben, ja, aber wer will denn, dass mein Kind mit einer AI spricht und nachher halluziniert die und dann gibt es ja jetzt ein paar Firmen, die sowas auch machen und dann gibt es da irgendwelche Tipps, wie dann Messer geschärft werden oder sonstige Geschichten. Erzähl da mal, was ist da dein Ansatz, das zu machen? Weil ich finde das Thema, wie gesagt, persönlich sehr, sehr spannend.
Ja, absolut berechtigte Kritik und da habe ich ehrlicherweise viel Gedankengänge dazu. Dieses ganze Konzept, wir machen jetzt ganz allgemein gesprochen jetzt erstmal unabhängig von Aulino, was du gerade beschrieben hast, man verbindet eine KI mit einem Hardware und das enablen mir jetzt quasi somit Sprache zu entwickeln, ist extrem riskant und auch echt gefährlich. Warum? Vor allem, wenn man das ist jetzt nicht nur ChatGPT, aber sagen wir mal genauso Gemini, Grok, alle Modelle, die eben nicht Open Source sind,
da
gibt's schon einen Riesenunterschied, die haben folgendes Problem, was ich als Problem sehe, ist, Daten werden in die Cloud hin und her transportiert. Bedeutet wiederum, dass Daten man weiß ja gar nicht, wo das hingeht, was passiert damit, wo ist dieser Wusel, ne? Also Datenaustausch hin und her, diese werden ja auch wiederum benutzt. Zweitens, das betrachte ich sogar eigentlich noch als viel gefährlicher, ist nämlich, dafür muss man ein bisschen KI verstehen. KI oder künstliche Intelligenz oder unsere Large Language Models, um das noch erklärbar zu machen, wurden ja trainiert auf ein immensen Datensatz, was aber bedeutet, um das mal wirklich konkret zu nennen, die wurden aber auch trainiert auf Reddit-Beiträge von Psychologe Klaus, okay?
Ja.
Die wurden aber auch trainiert auf dieses Liesje Müller, das bei YouTube ein Video gemacht hat, ne, irgendwie zu Herzschmerz oder ich weiß nicht was. Bedeutet, es wird ja das ganze Internet durchsucht, ne, nach möglichen Keywords und dann wird das ja, was, wenn ich jetzt was eingebe, irgendwie ich habe Herzschmerz und dann wird jetzt irgendwie das ganze Internet durchsucht. Und dann werden da Beiträge gefunden bei YouTube, Co., Reddit, aber auch wissenschaftliche natürlich. Ne? Also es gibt ja alles Mögliche. Und dann kriege ich etwas zurück, wird mir zurückgegeben.
Ja.
Und wenn man das jetzt bei Kindern macht und da wirklich ungefiltert einfach nur ChatGPT, Gemini, was auch immer, irgendein Large Language Model verbindet, dann passiert nämlich genau das, was wir ja auch schon in den Medien gesehen haben, ne? Dass dann auch Ratschläge und Sachen thematisiert werden, die überhaupt nicht kindgerecht sind und nicht altersgerecht und dann vielleicht sogar auch irgendwie Ratschläge gegeben werden, wie man gewisse Gegenstände missbraucht, um vielleicht sich selbst zu verletzen oder anderen zu verletzen, ne? Und das ist ja die Riesengefahr, die wir eben nicht einfach so machen können. Ich bin der Meinung, wir als Erwachsene, wir müssen ja Verantwortung übernehmen für eine Generation, die ja aufwächst, ne? Ob ich jetzt Eltern bin oder nicht, da müssen wir ja schon mit Sinn und Verstand mal an die Geschichte rangehen. Das ändern wir eben mit Aulino.
Ja. Ich meine, das ist ja schon auch so als Elternteil, also ich habe ja 2 Kinder, die sind jetzt 3 und 8 und ich habe jetzt, nachdem wir uns kennengelernt haben, viel darüber nachgedacht. Ne? Würde ich jetzt meinen Kindern, wenn es dieses Device jetzt so gibt, wie du es versprichst, würde ich ihnen das jetzt geben?
Ja.
Anderes Beispiel, hier einer meiner vorherigen Gäste war der Gründer von Ello. Das ist so eine Sprach-App, wo du halt Englisch lesen lernen kannst und so. Und wir sind da Abonnenten und das funktioniert wirklich sensationell gut. Aber das sind auch wiederum manchmal so Sachen, wo ich immer so denke, ärgert mich irgendwie, weil man gibt dann seinem Kind halt das iPad, der lernt dann das zu lesen und als Belohnung machen die halt auch so Gamification. Ne? Da gibt es dann Punkte, die sammeln und dann, wenn die irgendwie ein Buch gelesen haben, dann dürfen sie ein kurzes Video gucken, wo ich mir so denke, warum muss da jetzt...
Das sind ja Dopaminmaschinen.
Genau, warum muss da jetzt ein Video kommen? Ja. Ne? Und du gibst ja, eigentlich musst du die ganze Zeit daneben sitzen.
Ja. Und überprüfen.
Und überprüfen und mit dabei sein, aber dann kommt trotzdem dieses Video. Und das stört mich halt einfach so an diesen Produkten, dass man auf der einen Seite natürlich die Hilfe bekommt, aber dann irgendwie auch ja das so ein bisschen abgibt und dann die Kinder halt so ein bisschen they're on their own so, ne?
Ja, richtig.
Und das denke ich mir halt bei so einem Kuscheltier, wenn das jetzt redet, ich würde als Elternteil halt schon ganz gerne wissen, worüber reden die denn da? Was für Keywords benutzen die, also gerade bei Early Age, ne? Also ich weiß nicht, was die Zielgruppe von deinem Ding ist, aber so ein Kuscheltier würde ich sagen, ist wahrscheinlich irgendwie von 3 bis 8 oder so. Plus, ne?
Richtig. Ja. Da hast du absolut recht und genau darum geht es nämlich. Wir wollen mit Aulino übernehmen wir übernehmen die Verantwortung, was man dort hören und sehen kann. Ne? Aulino hat ja auch nicht nur das Sprachmodell, es gibt ja auch noch die Projektionslinse in der Pfote, ist ja ein Bär, kann man sich auf der Homepage gerne mal angucken und da geht es ja auch ins multisensorische Lernen, weil du hast ja mehrere Themen gerade angesprochen. Zum einen hast du ja gerade gesagt, ne, das, was wir haben, sind ja so Dopaminmaschinen.
Ja.
Bedeutet darauf aufgebaut, dass ja unsere Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird, ne, und immer mehr Dopamin ausgeschüttet wird, was auch passiert, weil da kommt ja dieser Reiz von, ach, hier geschieht schon wieder was Neues, ne. Da springt dann alle unsere Hormone an und finden das ja ganz toll. So, und jetzt ist es ja so, dass Kinder, sie lernen multisensorisch. Also das ist ja auch erwiesen. Das ist jetzt ja, da können wir ja, ist wirklich bewiesen, dass Kinder multisensorisch am besten lernen. Bedeutet, deswegen sitzen wir ja auch in der Schule, schreiben und lesen und machen das auch manchmal auch noch, wird ein Diktat vorgelesen, gleichzeitig wird geschrieben. Da ist ja ein Konzept dahinter.
Ja.
Jetzt ist ja so bei den ganzen Möglichkeiten, die wir angeboten bekommen, auf iPads Co., das ist ja alles auf dem Screen, ne? Mhm. Das wollen wir eben nicht. Wir gehen von diesem Screen weg, deswegen haben wir eine Projektionslinse. Gleichzeitig aber auch, um da jetzt auf deinen Kernpunkt zurückzukommen, Thema Sicherheit. Bei uns läuft halt alles lokal. Also da wird nichts in irgendeine Cloud transportiert, ne? Also Aulino läuft in diesem Gerät. Und sogar das nächste Ziel, und da arbeiten wir gerade dran, dass es sogar nicht mal eine Verbindung zum Internet braucht. Mhm. Also wirklich autark im Haushalt agiert. Dann ist das Allerwichtigste nämlich auch, wir wollen als Unternehmen ja überhaupt nicht wissen, was dort gesprochen wird. Das hat uns auch gar nichts anzugehen. Ne? Das ist ja nicht wie so eine Amazon Echo, die dann irgendwie permanent zuhört. Oder Siri. Ne?
Wünscht sich Lego, Star Wars, und die Eltern gehen Notification mit.
Ja, richtig. Und das geht uns ja überhaupt nichts an, weil das ist Privatsphäre. Alles, was ein Kind sagt, sagen wir mal, es wird irgendwie... vielleicht verhauen in der Schule oder irgendwie so, ne? Das sind emotionale Ängste, die sind so tiefgreifend, existenziell. Mhm. Das geht uns nichts an. Das geht aber der Familie etwas an. Ne? Mhm. Deswegen geht es darum, dass Aulino wirklich nur lokal läuft. Mhm. Es ist ein Large Language Model, was aber, und jetzt kommen wir zum riesen Unterschied, nur psychologisches Wissen hat. Es hat auch nur Wissen darüber, wie man, wie die Gehirnentwicklung läuft, ne? Wie ein Kind sich entwickelt, pädagogische Hintergründe. Und das sind wirklich aus wissenschaftlichen Papern zusammengesammelt. Also nur sehr kuratierter Content, der reingeladen wird, um daraus dann die Ableitung zu treffen und dann zu helfen. Und was nämlich das Ziel ist von Aulino, ist ja emotionale Sprache zu entwickeln.
Mhm.
Ein Kind zu helfen, zu sagen, ich bin wütend oder ich bin traurig. Ne? Und das können ja viele gar nicht, weil jetzt kommen wir ja zu unserer Generation mal zurück. Viele in unserer Generation haben es leider ja nicht lernen können, weil es auch irgendwie einfach nicht so ganz wichtig war, weil man ja auch noch nicht die Wissenschaft hatte. Ne? Und das ist ein ganz, ganz typisches Access-Problem. Alles ist vorhanden, aber es wird nicht aufgebaut.
Und ich meine, warum muss das Gerät trotzdem komplett offline sein? Weil wenn du jetzt, also das ist ja ein bisschen so wie die alten Autos, die halt irgendwie hier ohne Softwarezugang halt geschippt wurden, wenn dann da ein Problem ist, dann gibt es einen Recall, dann musst du irgendwas anpassen und so weiter. Macht das so viel Sinn, da nicht irgendwie... Also gerade bei so einem Softwareprodukt, auch mit der Linse, da willst du ja auch vielleicht irgendwelche neuen Sachen, was ich, ein neues Universum oder
absolut,
sonst was reinspielen.
Absolut, das ist ja auch das Ziel. Richtig.
Genau, aber wenn du das jetzt alles nur offline machst, dann verbaust du dir den ganzen Weg dazu.
Wir verbauen uns nicht den Weg dazu. Die Möglichkeiten sind ja immer noch die gleichen. Warum es aber offline laufen sollte, ist nämlich ein Sicherheitsfaktor, ein Sicherheitsschutz ist da drin. Das bedeutet, dass man extern nicht einfach, und jetzt kommen wir, was schon auch passiert ist, gehackt wird, sich irgendjemand darauf einloggt und auf einmal zuhören kann. Ne?
Ja.
Und dementsprechend auf einmal vielleicht, das ist ja schon passiert bei Amazon Echo oder auch Siri und andere Devices, dass auf einmal eine ganz andere Stimme da drin spricht. Das darf ja nicht passieren. Ne? Und deswegen muss es halt online laufen, dass es dieses Potenzial genommen wird, dass man Zugriff drauf nehmen kann. Das wollen wir halt einfach verhindern, ne? Und das können wir damit auch verhindern.
Und wieso brauchst du jetzt, ich sag mal, das Sprachding ist ja schon kompliziert genug, ne? Dass das halt gut funktioniert, dass das schnell ist, dass das irgendwie an deinen psychologischen trainierten Modellen dran ist, dass das halt irgendwie sinnvoll Content macht. Und jetzt brauchst du auch noch eine Linse dazu. Ja. Das klingt für mich jetzt schon nach sehr vielen Baustellen. Ne? Mhm. Also ein bisschen wie bei Tesla, die Fabrik, überall brennt es.
Ja.
Warum fokussiert man sich nicht erstmal und sagt, die erste Version ist wirklich einfach nur das Kuscheltier, was mit dem man reden kann. Und dann, wenn das gut läuft, dann ist die zweite Version mit der Linse. Warum muss es alles sein?
Ja, schön, dass du nachfragst. So haben wir tatsächlich aber auch gearbeitet schon. Also das, was man jetzt auf der Homepage sieht, ist ja schon eine Version. Da sind wir sind ja schon im nächsten Entwicklungsschritt. Wir haben aber genauso angefangen. Was dahinter steckt, ist multisensorisches Lernen, ne? Also das, was man so oder so braucht, was Kinder, so können sie einfach besser Informationen aufnehmen. Jetzt stell dir einfach mal ganz einfache Frage vor. Jetzt sagen wir mal, dein Kind sagt, es ist wütend, ne? Und irgendwie weiß gar nicht, wohin damit seinen Gefühlen. Und dann sagt Aulino, du, wütend sein fühlt sich manchmal an, als hätte man das im Bauch oder irgendwie Verspannungen gibt's ja, oder vielleicht beißt du ganz doll zusammen, ne? Und dann könnte er vorschlagen, lass uns doch mal die Wahl, the whale breathing, ausüben. Und dann gibt er konkreten Übungen und dann geht er quasi so einen Projektionssinn an. Dann siehst du einen Wal, der dann wirklich mit dir einfach eine Atemtechnik macht und dir dann wirklich zeigt, wie man wirklich aus seinen Emotionen, wenn man die prozessieren kann, wie man die erleben kann. So, und der erste Schritt war in der Entwicklung, das war der erste Prototyp. Einfach nur ein Sprachtier, sozusagen Sprachkuscheltier. Das haben wir so entwickelt, dass es perfekt im Sinne von allen Ansprüchen erfüllt, die wir wollen. Was bedeutet Datensicherheit, Privacy First und halt kuratierter Content. Das haben wir gemacht und jetzt sind wir schon im zweiten Schritt so langsam. Was bedeutet, wir holen jetzt die nächste Dimension, dieses multisensorische Lernen dazu. Und das ist eben mit Projektionen, weil wir nämlich eben nicht noch einen weiteren Screen in Kinderaugen reingeben wollen. Das ist eine alte Technik, könnte man fast sagen. Ne? Kennt man vielleicht noch früher von der Diashow. Und das holen wir uns jetzt, nehmen wir uns zunutze und machen das zugänglich für Kinder, um multisensorisches Leben lernen zu erleben und zu fühlen.
Ja. Ich meine, eine Firma, die ja ganz stark in jedem Kinderzimmer gerade in Deutschland vertreten ist, sind Tonys. Ne?
Ja,
ich glaube, ich habe es gelesen, die 50% Durchdringung bei Grundschulkindern in Deutschland, wahrscheinlich ist die Zahl sogar noch größer, weil man das gar nicht so ganz genau tracken kann, aber wen ich kenne, der hat so eine Phone-Box.
Hat so auch, genau.
Und wir hier, selbst in San Francisco, die gibt's ja jetzt überall bei Target und
so. Ja, habe ich erst wieder vorgesehen.
Genau, der US-Chef war auch mal hier im Podcast, also ist auf jeden Fall auch eine super spannende Firma und da habe ich mir auch mal gedacht, warum können die nicht einfach jetzt so ein Ding dazu bauen, ne? Weil da hat man schon diesen Trust, Toni ist irgendwie sowieso schon in jedem Zimmer, da ist schon die Box und da jetzt halt praktisch ein Sprach-Toni auf die Box zu packen, mit dem ich auch reden kann. Ich glaube, die haben jetzt auch so eine neue Version gerade rausgebracht, ich habe mich da noch gar nicht ganz genau befasst, aber braucht man nicht unfassbar viel Kohle, um in so einen Markt reinzugehen? Also weshalb ich darauf komme, ich glaube, du bootstrappst das im Moment ja noch, ne?
Richtig.
Wie ist da der Plan? Weil da die Distribution, ich meine, das Ding zu bauen, vielleicht fangen wir erstmal damit an, wo stehst du gerade? Ne? Gibt es das Produkt jetzt schon irgendwo in so einem Prototypen? Also welche Stage bist du und wie geht es weiter?
Fangen wir da an. Wir sind im Stage vom Field-Testing, also wirklich ins Feld, 10 mit 10 Familien. Also wir bauen jetzt wirklich gerade das Live-Testing auf. Das ist mit 10 Familien ganz aktiv. Bitte, ihr probiert das aus. Und da sind wir wirklich jede Woche dann auch im Austausch mit denen. Und weil wir Sorge tragen wollen, dass wir unser Versprechen, was wir geben, auch wirklich funktioniert. Ne?
Und ist das schon so ein Bär, den die dann nach Hause bekommen?
Die kriegen den Bär nach Hause. Der kann jetzt aber erst, das ist noch die erste Version, bedeutet, der kann erstmal noch nur sprechen.
Ja.
Ne? Sprechen, zuhören und genau das Übungen mit auf die Hand, auf den Weg geben und so weiter.
Ja, und wer lädt den auf?
Das wird dann zu Hause aufgeladen. Also kriegst du natürlich mitgeliefert, ne? Es muss dann einfach an die Steckdose gesteckt werden und dann einfach wieder aufgeladen werden.
Okay. Macht das so wie die Tonybox, weil das meine Kinder zum Beispiel bis heute haben das nicht verstanden. Mhm. Irgendwann sagt die Tonybox dann immer, I'm low on battery, please put me on the charging station. Und dann nehmen die das, mein Älterer, packt den auf die Charging Station, wartet 3 Sekunden, nimmt den dann wieder runter, um dann wieder irgendwie 5 Minuten zu hören und ärgert sich dann darüber. Also alleine solche Sachen sind ja auch irgendwie total so Usability-mäßig
Mega wichtig.
Ja, genau. Also sind das die Eltern oder sagt das Ding dann, hey, meine Batterie ist leer, hol mal deine Eltern, dass sie mich aufladen?
Also ja, das läuft tatsächlich noch ein bisschen anders. Und das ist auch noch ein Teil, also es gibt dazu auch eine App, ne? Also die App, das ist nur für die Eltern gedacht, ne? Die machen den Setup. Und unter anderem auch, und dann komme ich gleich auf zur Beantwortung deiner Frage, die legen aber auch fest, welcher Content Aulino überhaupt sagen darf. Und das ist noch ein Riesenunterschied, den es nicht gibt bei anderen Toys.
Ja.
Die könnten jetzt festlegen, Aulino sollte nicht über Religion sprechen oder über vielleicht Sexualität oder Gewalt. Ich weiß nicht, also gewisse Gewalt wird er so oder so nicht reden, aber es gibt noch Themen, die ausgeschlossen werden.
Okay, super.
Und auf der App sieht man dann aber auch die Eltern, naja, wie ist der Ladestand jetzt gerade? Wir haben das recht einfach gehalten. Ne? Das ist sicherlich etwas, das werden wir jetzt in den Feldtests rauskriegen, was wird sich da am besten herausstellen. Und da jetzt zurückzukommen, wo wir sind, das ist gebootstrapped mit meinem Co-Gründer. Da arbeiten wir beide zusammen dran. Und wir wollen das auch so lange wie möglich bootstrappen, um da mal vielleicht so ein bisschen die Weitsicht hereinzuholen, um eben autark handeln zu können. Nach den Werten, die wir haben.
Aber warum? Ich meine, das ist doch so ein Thema, wie gesagt, Toni, hunderte von Millionen von Dollar sind da reingegangen. Ich meine, am Anfang haben die auch erstmal.
Die haben ja aber auch
erstmal aufgebootstrappt, aber um das dann richtig auszurollen, war von denen. Also vielleicht hat es auch einfach bei denen dann geklickt, dass die gesagt haben, okay, krass, das Ding wird irgendwie verkauft. Ja. Wir müssen das Marktgrabbing halt betreiben. Ja. Ne? Und es gibt ja mehrere Mitbewerber auch schon im Markt, die solche Spielzeuge ja schon anbieten. Das ist halt miserabel. Ich habe mich da gestern nochmal ein bisschen
befasst. Ja, ist ganz schlecht. Ist wirklich, Finger weg davon.
Ja, ist wirklich ein schlimmer als das andere.
Ja,
das ist so eine koreanische Firma. Das gibt es in China so billig Dinger, die sind ja wirklich der Horror, was du da so drüber liest.
Und man sieht ja auf der Website auch überhaupt nicht, was da drin steckt.
Überhaupt
und wenn
nicht.
Man das schon versteckt, dann ist meiner Meinung nach, da muss ja irgendwie...
Das ist der chinesische Spion im Kinderzimmer.
Ja, da wurde ich schon anfangen zu zweifeln, wenn man noch nicht sieht, was steckt da jetzt überhaupt drin.
Aber weshalb ich das halt sage,
du
hast einen super Lebenslauf, du hast einen PhD, Female Founder noch on top of it, irgendwie eine credible Story. Wenn du jetzt irgendwie zu so einem Investor gehen würdest, würdest du doch locker irgendwie ein paar Millionen bekommen und kannst mit einem ganz anderen Speed operaten, als das, also ich will nicht deinen Speed hier hinterfragen, ich weiß ja gar nicht, wie schnell der ist, aber warum nimmst du nicht diese Möglichkeit wahr?
Ja, das ist ein Schritt, auf den bewegen wir uns zu für ungefähr Herbst diesen Jahres. Warum die erst, es war einfach auch noch nicht die Notwendigkeit. Guck mal, der Punkt, wenn man jetzt, ich hätte ja durchaus, sagen wir schon die ganze Idee, die kam so im November letzten Jahres, hätte ich jetzt irgendwie ein schönes Pitch-Deck machen können, ne, und mich dann auf die Reise, so schön wie du es beschrieben hast, sagen können, hallo, ich bin die Anja, ne, und ich hätte jetzt hier ganz gern x Geld, ne, ich mache jetzt hier mal die Hand groß auf und bitte her damit.
Ja.
Wäre ja eine Option, passiert ja hier auch ganz häufig.
Ja.
Was dann aber auch schon passiert ist, aber auch, dass man sieht, da ist ein ganz anderer Drive dahinter bei den Menschen, die Leute, die diesen Weg so angehen. Ne? Wenn man aber auf einmal sein eigenes Kapital da reinsteckt, da sieht man schon jeden Morgen, ne, jetzt muss ich jetzt hier aber auch schon mal Gas geben oder ich möchte das auch. Und da kommt eine intrinsische Motivation heraus, die eben nicht durch monetären Einfluss mich von außen irgendwie lenken kann. Und warum wir das noch machen können, ist ja einfach wirklich auch Freiheit zu haben. Wir wollen da ein verdammt gutes Produkt erstmal entwickeln. Das ist unser Mantra. Und wir sind, wie gesagt, seit November dabei, haben ja auch schon den Prototypen fertig. Das ist ja auch eine extreme Geschwindigkeit.
Ja, das sind 4-5 Monate nur.
Ja, richtig.
Ja.
Und das kriegst du aber nur hin, wenn du aber auch weißt, was hier auf dem Spiel steht.
Ja.
Also wenn ich jetzt hier jeden Tag dann doch irgendwie bis 15 Uhr lieber im Kaffee sitze und dann irgendwie noch mal ein bisschen, weiß nicht, dreimal die Woche nur dran arbeite, ich will jetzt niemandem was Böses unterstellen, dann ist da ein anderes Speed dahinter. Und das ist ja auch das, was ich gelernt habe, ne? So Ressourcen wahrnehmen und nicht verschwenderisch umgehen. Und dann, wir bereiten jetzt quasi auf, dass wir Zahlen, Daten, Fakten haben, um dann aber in ein Gespräch zu gehen, zu sagen zu können, na guck mal, aber wir haben hier wirklich ein grandioses Produkt gebaut.
Ja.
Wir haben eine Nachfrage, wir haben Feedback bekommen, ne? Und der nächste Schritt ist dann XYZ. Da können wir gleich noch drauf eingehen. Und das ist dann der Punkt, wo wir sagen, ja dann, da wollen wir auch mit Investoren zusammenarbeiten, Kapitalgebern. Aber so das Erste ist wirklich, da steckt Herz dahinter, intrinsische Motivation und wirklich mit dem eigenen Geld daran zu gehen, das hat nochmal eine andere Power.
Ja, okay, ja, das find ich super.
Das hat so eine Power,
wenn man das kann. Also,
korrekt, ist ja Luxus, ja.
Ja, genau. Deswegen kommen wir da nochmal kurz zu, wieso San Francisco für dieses Thema?
Ja.
Und wie bist du überhaupt dann jetzt hierher gekommen? Also bist du jetzt einfach, hast du den Flieger gesetzt im November und gesagt, ich gehe jetzt nach San Francisco und mach das da erstmal?
So ungefähr.
Ja?
Nicht ganz so, also schon so leicht könnte man das sagen, aber ist ja natürlich auch immer so eine Visumfrage und sonst irgendwie, ne? Also, ich habe mir schon recht einfach ein Flugzeug gesetzt und gedacht, okay, pass mal auf, in Berlin gibt's jetzt die Ressourcen nicht. Im Sinne von, ne, ich muss ja dahin gehen, mit Leuten, Menschen reden, die ehrlicherweise schon die teuersten Fehler der Welt gemacht haben in Hardware. Was bedeutet, jetzt haben wir ja hier Apple ums Haus, wir haben irgendwie Dell, wir haben Microsoft, wir haben jegliches mögliche Unternehmen, Tessa, ne, sehr, sehr viele Hardware-Technologie-Unternehmen. Und da sitzen ja eine Fülle an Menschen, die verdammt teure Probleme schon gemacht haben und irgendwie schon Sachen gegen die Wand gefahren haben. Das haben halt leider, hatte ich in Berlin den Zugang ja nicht.
Ja.
Also sie haben ja im Endeffekt hier eine Fülle an Menschen, die ja schon durch was gegangen sind, was ich vorhabe aufzubauen.
Ja.
Zusätzlich gibt mir das ja den Vorteil, und das glaube ich immer, ich muss mit Menschen zusammenarbeiten, die wirklich schlauer sind als ich auch noch. Das bedeutet, da muss ich ja auch dahin gehen, wo die sind. Das lässt sich nicht über LinkedIn irgendwie ausdiskutieren, das lässt sich nicht über irgendwie Videocalls machen, sondern da kommen wir ja auch wieder zu unserem Unternehmenskonzept zurück. Echte Verbindung mit Menschen. Und deswegen bin ich hier. Und dann ist es schon eine Frage, okay, wie finanziert man sich das hier alles, ne? Ohne Einkommen und so weiter. Das ist aus privaten Rücklagen, ganz einfach ausgedrückt. Ich hatte aber auch mir während meiner Afrika-Reise noch so ein kleines Etsy-Business aufgebaut.
Ach was?
Und
mit Spinnen?
Nicht ganz mit Spinnen, aber es ist tatsächlich, hat einen Bezug zu Textil. Das sind so Kosmetik, Taschenprodukte, T-Shirts und so weiter. Und das ehrlicherweise, das finanziert mir schon auch mittlerweile. Also ich habe schon mein eigenes Business recht schnell aufgebaut in einem Jahr. Finanziert mir schon mal die Miete.
Okay,
mach mal ein
paar $1,000 im Monat.
Ja, richtig. Ist okay. Ja schon mal ganz sauber. Ne?
Ja, ja, ja.
Und das Wichtigste ist einfach, und das habe ich ja auch in meiner Arbeitswelt gelernt, egal jetzt ob bei Tesla oder sonst irgendwie, man muss da hingehen, wo das Problem ist, wo es entsteht. Das bedeutet in der Produktionsebene auf dem Shopfloor sein, also auf der Produktionsfläche mit den Menschen reden. Ne? Die wissen es auch besser als ich.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, weil die gehen ja jeden Tag da durch und hier ist es ähnlich.
Ich glaube, du hast wahrscheinlich noch eine Dimension hier, dass die User hier vielleicht viel offener sind, auch sowas zu testen.
Oh, ja.
Ne? Weil die Eltern, die wir jetzt kennen, also da wird halt jedes neue Spielzeug irgendwie dann doch irgendwie angeschafft. Da ist das Budget bei vielen Leuten vorhanden auch.
Absolut. Ne?
So ist vielleicht auch gar nicht von der Seite ganz blöd, wenn man hier in San Francisco ist. Ne? Was soll so ein Ding eigentlich kosten? Ist das irgendwie mit Subscription und das Produkt ist erstmal relativ günstig, so wie Toni so ein bisschen dann noch mit langem Extra-Revenue hinten dran?
Nee, wir wollen das eben ganz genau andersrum machen. Also es ist ein recht hoher Einstiegspreis, der ist noch nicht ganz austariert. Und dann halt einen geringeren, wirklich so 5 bis 15 Euro Revenue, also wirklich ein geringerer Preis, der dann monatlich für neuen Content, wo man dann sagen kann, und da geht ja jetzt die Vision dann auch hin, emotionale Intelligenz ist ja der Markteintritt. Die Idee ist aber schon dahinter zu sagen, naja, guck mal, jetzt kannst du ja aber auch 100% personalisiert Physik mit Albert Einstein mit einer Projektion an der Wand lernen. Der erklärt dir jetzt in der kindlichen Sprache, wie funktioniert denn jetzt die Physik? Oder könnten wir ja auch Mathematikhausaufgaben machen zusammen. Und das sind ja dann so zusätzliche Lernbausteine, die man dann mit Aulino zu buchen kann. Und zusätzlich aber auch, das darf man nicht vergessen, Aulino sieht jetzt gerade aus wie ein Teddybär. Das Ganze ist so konstruiert, dass du die Technik rausnehmen kannst. Und das wächst auch mit dem Alter mit. Du kannst es dann in einen anderen Formfaktor stecken. Also, das ist dann vielleicht irgendwie eine Figur sein könnte, ne? Oder vielleicht ein Rennauto. Oder das ist jetzt noch nicht weiter ausgemalt. Aber ja, es wächst mit.
Finde ich interessant, weil als ich das Produkt gesehen habe, habe ich direkt so gedacht, nochmal, weiß nicht, ob meinen Jungs das zum Beispiel so gefallen würde.
Absolut.
Ne? Und man denkt ja mal so,
richtig.
Also ich gucke, wie viele Kuscheltiere meine Kinder geschenkt bekommen haben über die Jahre hinweg.
Ja.
Welche Kuscheltiere es nachher geworden sind, die ihre Lieblingskuscheltiere sind.
Sag's mir.
Ja, also mein Kleiner, der hat so einen Hund von Ikea. Weißt du, so ein 10-Euro-Hund, so ein Kleiner. Der ist halt, der wird ja überall mit hingeschleppt. Im Moment ist es ein bisschen weniger, aber. Und der Ältere, der hat auch von Ikea auch so ein Wal. Der auch immer, egal wo wir hinfahren, wird der immer auch also als Kissen halt viel mit benutzt, ne?
Und weißt du warum?
Keine Ahnung, aber die hatten die schönsten Steif-Teddys und die schönsten Dinger, die man da so geschenkt bekommt. Die haben sich den 10-Euro-Teddy irgendwie, der besonders weich und
kuschelig ist. Ne? Das ist dir nämlich diese emotionale, das hatte ich vorher schon mal angesprochen. Kinder bauen Bindung auf, wenn es etwas warm ist. Und warm ist ja natürlich ein ganz wabriges Wort. Das kann man auch nicht so einfach definieren bei Kindern. Ne? Aber etwas, was sich gut anfühlt und was vielleicht weich ist oder was irgendwie große, coole Augen hat oder irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht besonders lange Schlappohren oder.
Aber deswegen finde ich es interessant, ja, ne, weil wenn du sagst, das kann man auch rausnehmen, ja, ist vielleicht gar nicht so blöd. Gut, diese Projektion ist natürlich ein bisschen schwierig, in den IKEA-Teddy einzubauen, aber ja, wenn das jetzt nur um so eine Kiste geht, der halt spricht mit dem Lautsprecher, der kann ja theoretisch überall reingesteckt werden.
Theoretisch, ne? Richtig. Unser Anspruch ist aber schon, das kindgerecht zu halten. Ne? Was bedeutet, wir glauben nicht daran, dass etwas sprechen kann, ist ja schon mal eine ganz neue Dimension. Das sollte jetzt nicht aber noch in eine Verpackung reingesteckt werden, was aussieht wie ein Roboter. Also nochmal eine Abstraktion. Das macht keinen Sinn. Das Ziel ist schon, so diese Wärme beizubehalten, etwas aus dem Kinderzimmer zu nehmen, was da ist. Aber es wächst halt mit. Ne? Ein Achtjähriger, der will jetzt vielleicht kein Plüschbären haben. Der möchte vielleicht irgendwie, ja, wie du sagst, vielleicht irgendwie was nach dem Auto aussieht, aber trotzdem weich und irgendwie haptisch ein schönes Gefühl gibt. Ne? Könnte ja dann statt ein Plüschbär ein Plüschauto sein. Ich weiß es jetzt gerade noch nicht ganz genau. Ne? Aber das Interessante ist, das Konzept ist so entwickelt, dass der Formfaktor sich ändern kann und wird.
Okay. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht und wann das erste Produkt zum Testing da ist. Ich würde mich auf jeden Fall melden, das mal zu probieren.
Ich setze dich auf unsere Warteliste. Ja,
sehr gut, sehr gut. Aber was mich immer interessiert, so ein bisschen wie die Founder ticken, ne? Und was sie sonst so benutzen an AI-Tools, was so in deinem Alltag noch ist. Die Leute, die dir zuhören, die wollen ja auch irgendwie wissen, was ist hier im Silicon Valley, was sie dir noch benutzt, was ich vielleicht noch nicht kenne. Ja. Gibt es so ein, zwei Sachen, die du nutzt, wo mich Freunde von dir in Deutschland sagen, krass, dass du das benutzt? Also außerhalb von ChatGPT und Claude und so.
Ja, ChatGPT nutze ich gar nicht. Ja. Ist mir, habe ich eine andere Meinung dazu. Mhm. Aber
Claude.
Ich arbeite mit Claude, ja, richtig. Ich arbeite auch mit Grok für Bildgeneration zusammen, finde ich verdammt gut. Mhm. Da bin ich eher gegen Gemini. Also Bildgeneration, um deine Frage zu beantworten. Alles, was mit Bildgeneration vielleicht zu tun hat, bin ich ein absoluter Grok-Fan.
Okay.
Ich benutze Notion, ist jetzt auch nichts Besonderes, ist ja in Deutschland auch mittlerweile angekommen.
Mhm. Habe ich wiederum noch nie verstanden, warum man das braucht.
Ja, das ist ein ganz guter Tracker, so um Übersicht zu behalten.
Ja.
Ich bin auch sehr physisch, siehst du ja hier, ich habe so ein Notizbuch, ne? Da habe ich schon auch Sachen drin und schreibe da auf.
Ich habe hier auch meinen Mont Blanc-Stift dabei.
Na, guck mal, und ich mache das auch so, weil dann das ist eigentlich immer noch die beste Technologie, wenn ich ganz ehrlich bin, sich irgendwie so eine Übersicht zu behalten, das mal aufzuschreiben. Ich habe meine Tools sind wirklich so Grok, Claude, 11 Labs. Mhm. Das hat jetzt mit dem Produkt an sich sehr viel zu tun.
Ja.
Und dann nochmal ein sehr spezielles Modell, um da ein bisschen zu tweaken. Das war's. Also ich glaube, so was das betrifft, ziemlich klassisch unterwegs.
Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich nicht gefragt habe, gerade zu diesem KI-Ding, ne? Weil da gibt's ja schon viel Research jetzt auch zu dem Thema, wann sollen Kinder halt irgendwie solche Medien benutzen. Mhm. Ne? Wir wissen ja von Social Media, dass das halt ein großer Fehler war, Kinder da so früh drauf zu. Oder? Mhm. Gehe ich jedenfalls von aus, dass das irgendwie so die Summe aller Erkenntnisse ist, dass man seinen Kindern möglichst spät solche Devices geben sollte. Gibt es nicht auch viele Stimmen, die einfach sagen, okay, diese ganze KI für Kinder, die sollte man erstmal abschirmen? Also wie überkommt man das? Also ist das einfach dann, weil man so ein gutes Produkt hat? Und also wie glaubst du, kannst du darauf reagieren? Weil wenn ich jetzt im Freundeskreis frage, ich wette, dass da auch viele Leute sagen, also auf keinen Fall ne? gebe ich meinem Kind irgendein KI-Spielzeug. Mhm. Weil sonst würde es ja auch schon irgendeine Firma geben, vielleicht die es irgendwie schon abgehoben wäre.
Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt. Was ich glaube, was da gewinnt, ist Vertrauen. Mhm. Also wir können, was wir auch eben mit Aulino erzeugen wollen, ist zu zeigen, guck mal, also wir können auf unserer Webpage gucken, was da reingebaut ist. Wir machen da kein Geheimnis draus. Du siehst, welche Teile da sind, was wir da getrieben haben. Wir wollen halt einfach wirklich Vertrauen baut man auf. Das gewinnt man ja nicht. Ne? Das muss man sich ja aufbauen und auch zeigen, wie das funktioniert. Und das schaffen wir zum einen mit Transparenz. Einfach indem wir zeigen, was wir da machen, was da drin ist. Zum anderen aber auch, glaube ich schon, dass wir Kinder helfen müssen, da Zugang zu geben in die Technologie. Das müssen aber Eltern dann schon entscheiden, ab welchem Alter das auch richtig ist. Weil jedes Kind ist ja in einem ganz anderen Entwicklungsschritt.
Absolut.
Und das ist so die Verantwortung der Eltern. Was wir aber als Technologieunternehmen machen und was andere Unternehmen vielleicht auch machen sollten, ist wirklich zu zeigen, was macht man denn wirklich jetzt gerade mit den Daten, die wir wirklich aber auch brauchen. Also brauchen wäre dann in dem Fall einfach nur, wie lange spricht man denn überhaupt? Das ist einfach nur ganz reduziert zu sagen, hier sind 10 Minuten am Tag miteinander gesprochen worden. Das ist eine wichtige Information.
Ja, klar. Die
reicht völlig aus.
Ja.
Da geht es jetzt aber nicht darum, dass ich wissen, dass wir wissen müssen, was genau da jetzt besprochen wird. Das geht uns aber nichts an.
Ja.
Und das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, man muss Vertrauen aufbauen mit den Eltern. Und das geht halt, indem man es auch ausprobiert. ne, und einfach mal sagt, naja, guck mal hier, kannst du ausprobieren und schauen und machen und tun. Mhm. Wenn es dir das aber nicht gefällt, naja gut, dann kannst du das auch zurückgeben.
Okay, okay. Was glaubst du, müsste sich in Deutschland noch ändern, damit mehr so Gründungen, wie was du jetzt machst, auch da stattfinden? Ne? Weil es immer so, also auf deiner Seite, ich meine, lieber hier auch und bin ja auch hier und ich verstehe ja auch, warum wir hier alle sind und du hast ja ein paar Argumente auch schon genannt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist echt gerade so ein Trend, auch jetzt bei meinen ganzen letzten Podcast-Gästen, dass eigentlich fast jeder gesagt hat, okay, ich gründe das nicht in Deutschland, sondern ich ziehe jetzt nach San Francisco und da mache ich das und das ist richtig so ein Braindrain, der nicht nur, sag mal, jetzt irgendwie in, was ich, in welchen dritte Weltländern stattfindet, sondern Deutschland dieses Talentes entzogen wird. Also was hätte sich ändern müssen, dass du gesagt hast, ich mache die Firma jetzt in Berlin?
Also da habe ich drei ganz konkrete Gedankengänge dazu. Eines der, das hat jetzt für Aulino eben noch nicht ganz eine große Relevanz, ist aber wichtig für die Gründerszene allgemein in Deutschland. So dieses VC-Kapitalgeber-Landschaft. Es gibt, also wenn man das mal hier vergleicht, ne, so wie in Silicon Valley oder allgemein USA und Deutschland, wenn man da auf Kapitaljagd geht, sag ich mal ganz salopp daher, dann sind die Kapital, aus dem man schöpfen kann, in Deutschland sehr viel geringer und gleichzeitig sehr viel konservativer. Das, was dann auch von in der Kollaboration mit VCs erwartet wird. Ne? Also dieses Konservative bedeutet dann wiederum einfach nur auf Zahlen, Daten, paar Fakten pochen. Ne? Und da gibt's wenig Raum für Innovationskraft und mal Dinge anders auszuprobieren.
Aber ist das wirklich so? Ich meine, ich habe das vor 3 Jahren, als wir unseren Sohn Grace haben, auch erlebt. Aber jetzt habe ich so ein paar erste Gespräche geführt mit VCs für unsere neue Firma, für Purple. Und ehrlicherweise sehe ich das nicht mehr. Ich sehe eine ganz krasse Innovationskraft bei deutschen VCs, die einem irgendwie schon vorab Intros machen und irgendwie total begeistert sind, die nicht direkt nach einem Excel-Sheet fragen und so, sondern auch realisiert haben, hey, wir müssen ja anders denken. Natürlich sind die viel kleiner, ne? Der Fund ist dann irgendwie 50, 100 Millionen groß versus 100 Milliarden, die jetzt einfach ein Reason nochmal wieder mal eben so nebenbei halt raised. Klar, aber glaubst du wirklich, dass alle VCs, also ist das so ein großer Unterschied?
Ich glaube, da ist ein gewisser Teil in der deutschen Kultur schon irgendwie mit, und jetzt gehe ich mal nur für Deutschland, und das wäre so mein zweiter Punkt in dieser ganzen Sache gewesen. In der deutschen Kultur ist ja schon etwas drin, sehr, sehr tief integriert, und das ist so diese Fehlerkultur. Und ich glaube, da ist schon vieles, man erlaubt nicht so einfach jemand anderes in der Arbeitswelt oder auch in der Gründerszene einen Fehler zu machen. Und aber das kommt ja aus verschiedenen Ebenen. Ich glaube, eine Ebene ist natürlich auf der individuellen Ebene. Ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Ebene, die von außen dazu führt, ne, die Wahrnehmungsebene, die mir sagt, wenn ich jetzt den Fehler mache, dann wirst du bestraft, also ganz überspitzt gesagt, und dafür drehe mir dir den Geldhahn ab oder so. Und ich glaube halt, dass eben das halt zu dieser großen Gründerabwendungsspirale führt, dass man Angst hat, in Deutschland etwas auf die Beine zu stellen, also zu gründen, um dann aber auch, und jetzt nicht nur auf der VC-Landschaft, vielleicht auch sein Freund sagt, irgendwie, das hat gar nicht hingehauen. Das war jetzt so blöd gelaufen. Also habe ich mich komplett verrannt. War eine komplett bekloppte Idee. Muss ich jetzt aber aufstehen und nochmal weitergehen. Und das wird schon sehr gescholten in Deutschland. Da ist ja wenig diese Kultur. Ja Mensch, ach du, da hast du jetzt ja einen Fehler gemacht. Gar kein Thema. Naja. Stehst du auf und guckst mal am nächsten. Naja. Und da ist ja die Innenwahrnehmung, die Reputation und tatsächlich aber auch dann wirklich der messbare die Fehlerkultur. Was hat das für eine Auswirkung aus Unternehmen. Und das hat es für mich persönlich sehr unattraktiv gemacht.
Ich meine, du bist ja jetzt hier so ein bisschen noch zwischen den Welten, ne? Ja. Also bist noch nicht, also bist jetzt ja hier gerade, aber musst auch noch mal wieder zurück und bist das mit dem Visum und all sowas, alles so ganz gut klappt. Glaubst du aber, dass du in San Francisco bleiben wirst, also so oder so, ob das jetzt klappt oder nicht?
Ja. Ich denke ganz gerne so in 3-Jahres-Horizonten. Ein bisschen alles oben drüber ist für mich so gefühlt wie Unendlichkeit.
Klar.
Für die nächsten 3 Jahre kann ich diese Frage schon ganz gut beantworten. Ich möchte ein Unternehmen mit Substanz bauen, das hier in der Gegend Bestand hat, das hierher gehört, weil es hier einfach die Gründerkultur sehr stark ist, weil es aber auch die richtigen Menschen gibt. Richtig meine ich in dem Sinne von Talenten. Ich habe auch selbst sehr gute Netzwerke und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, und da kommen wir zu einem anderen Aspekt, warum ich Deutschland für mich ja wichtig ist, nicht auch dieses Hin- und Herreisen hier habe. Meine eigene emotionale Welt und Sprache, die ist ja schon sehr auch in Deutschland verankert und vertieft. Warum? Weil ich habe Familie dort, ich habe Freunde dort. Das sind alles Menschen, die haben mich begleitet über die letzten Jahre. Und ein Leben besteht ja auch noch mehr als nur so aus Arbeiten und sonst irgendwie. Ich habe hier auch Freunde, aber nichtsdestotrotz, es sind auch Freunde, die kenne ich aus anderen Lebensabschnitten mit mehr Tiefe und so weiter. Und da meine eigene interne emotionale Sprache in meiner Muttersprache auch nutzen zu können, ist mir und dann auch nochmal dieses Physische schon sehr wichtig. Ja. Und ich lasse mir das schon ganz gern noch offen, wie es danach den 3 Jahren aussieht, weil ich glaube, und da vielleicht nochmal zur vorangehende Frage zurückzukommen, was eher seltener passiert, ist ja, dass in vielleicht im Ausland gegründet wird, ne, und dann nimmt man vielleicht die Technologie und bringt es dann irgendwie mit auf dem europäischen Markt. Das passiert ja schon auch ein bisschen seltener. Könnte ja, und ich glaube, das muss aber passieren, um auch Deutschland wieder voranzubringen, ne, das eben mit rüberzubringen. Und das könnte ja meine Aufgabe vielleicht sein.
Du, ist aber gar nicht so eine doofe Idee. Also in Deutschland gibt es ja auch Steif und solche Fabriken, die sich darauf spezialisiert haben, hochwertige Produkte zu bauen. Warum soll man nicht eine Technologie-Hub hier haben? Man baut dann das Produkt zum Beispiel in Deutschland.
Das ist der Gedankengang,
Oder was weiß ich, hier Harrys oder so. Kennst du diese kennst du vielleicht nicht, aber diese Razer Blades? Ja, hauptsächlich Männerprodukte, die haben. Aber die haben ja auch irgendeine Razorblade-Fabrik in irgendwo Ostdeutschland gekauft.
Ja.
Und weltweit werden jetzt diese Razorblades halt da irgendwo, keine Ahnung wo, hergestellt, ne?
Ja, und das ist doch eigentlich auch das Schöne, was sich jetzt so in den letzten Jahren ergeben hat, dass man eben nicht so an einen Ort festsitzen muss, sondern man kann ja übergreifend und global handeln. Das ist auch ein gewisser Bestandteil, den ich auch in meinem Job gelernt hatte, ne? Mit vielen verschiedenen Teams arbeiten. So sehe ich das auch ein bisschen global betrachtet. Vielleicht ist hier der richtige Hub, um etwas auf die Beine zu stellen, ne? Um hier ein Fundament zu haben. Und dann aber vielleicht ist es in Deutschland oder woanders in Europa der richtige Spot, um was herzustellen. Da sind wir ja gerade noch nicht an dem Punkt, ne? Aber ich lasse mir das schon ganz gerne offen und auch als einen schönen spielerischen Gedankengang zu sagen, dass das vielleicht Aulino und das Unternehmen, was wir gründen hier, mit nach Deutschland bringt. Warum nicht?
Ja. Also hast du schon eine Idee, wo das Ding produziert werden soll nachher? Also
nee, das haben wir jetzt gerade nicht. Nein. Okay. Und ich glaube auch, das ist nicht der richtige Punkt, gerade über sowas nachzudenken. Denn in der Phase, in der wir sind, geht es um Produkt- und Nutzervalidierung.
Ja.
Und das ist uns auf der Fahnenstange ganz oben.
Ja.
Und da geht es auch vor, irgendwie Funding finden und gucken, wie wir jetzt produzieren und sonst irgendwie. Sondern Produkt- und Nutzervalidierung ganz oben. Aber mit einer Geschwindigkeit, die entscheidend ist.
Ja. Ich frage am Ende immer die gleiche Frage und das sehe ich bei dir auch. Du hast ja schon von Dachdecken und anderen Hobbys erzählt, aber gibt es irgend so eine Sache, wo du so richtig gut bist noch drin, was dich so ausmacht, was man nicht auf deinem LinkedIn finden kann?
Ja, was man nicht finden kann, ist, wie oft ich gescheitert bin. Und da bin ich wieder auch gut, um da mal die abkürzende Antwort zu sagen. Ich bin wahnsinnig häufig, da kriege ich schon wieder Gänsehaut hier gerade. Ich bin echt häufig hingefallen, im Sinne von, ich habe meinen ersten Bachelorstudium, das siehst du eben, da werde ich schon emotional gerade. Ich kriege mein erstes Bachelorstudium, das auf dem LinkedIn-Profil siehst du, dass ich mehrere Studiengänge gemacht habe. Den ersten Abschluss habe ich aber nie gekriegt. Ich wurde wegen einer komplett lächerlichen Klausur aus dem Studium rausgeworfen. Das siehst du da aber drauf nicht, ne? Ich musste eine Schulklasse wiederholen, das siehst du darauf auch aber nicht, ne? Da hängt ganz viel mit auch früh durch solche Faktoren Selbstzweifel auch, ne? Man sei nicht gut genug, kriegt das nicht hin, vielleicht kann jenes und das nicht. Und man sieht da einfach nicht, wie häufig ich schon hingefallen bin, in Irrgarten des Lebens gewesen bin und welche Menschen, das ist eigentlich viel essentieller. Man sieht ja auf meinem Profil nur eine Person, das bin ich, aber eigentlich bin ich viele Personen und das sind nämlich die, die mir eigentlich immer wieder geholfen haben, aufzustehen und die mich unterstützt haben und die gesagt haben, ja, aber halt stopp mal, ne? Du hast jetzt vielleicht das eine nicht gut hingekriegt im Sinne von eine saublöde, dämliche Klausur nicht bestanden, deswegen kriegst du deinen Bachelorabschluss nicht und war auch damals schon fertig im 6. Semester und Abschlussarbeiten, alles drum und dran. Tut krass weh, aber es gab Menschen in meinem Leben, die gesagt haben, Mentoren, die was gesehen haben in mir, was ich damals nicht sehen konnte, ne, weil ich habe da ja erstmal irgendwie mit Verlust und irgendwie so zu tun. Und da sind Menschen, die haben immer mehr an mich geglaubt, die haben in mir etwas gesehen, was ich nicht sehen konnte. Und da gibt's einige Menschen, denen ich echt richtig dankbar bin, auch meinem Doktorvater, werde ich nie vergessen. Er hat Dinge in mir gesehen, da wusste ich gar nicht irgendwie, ob das in der Lebensphase gerade so offen war. Und ja, man sieht einfach nicht, wie oft ich hingeflogen bin.
Okay, okay. Ich meine, du bist immer wieder aufgestanden, du bist hier, du bist in San Francisco, baust irgendeine spannende Firma mit einem Produkt, was ich auf jeden Fall wahrscheinlich kaufen würde. Also es ist auf jeden Fall ein guter Weg. Insofern gratuliere ich dir auf jeden Fall bis hierhin und bin gespannt, wie es weitergeht. Und danke dir für deine Offenheit und dass du das hier alles erzählt hast.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich dann auf das nächste Mal, wenn es dann darum geht, wie weit es ist.
Nach der Funding-Runde dann.
Absolut.
Super. Bis dann, ne? Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
So, bevor es zu Ende ist, ganz kurz drei Sachen. Nummer eins, nur 40% von euch haben diesen Podcast im Moment abonniert. Das heißt, jeder, der das hier oder die das hier gerade hört, würde mich total freuen, wenn du mal auf den Abo-Knopf klickst, weil dann kriegst du auch die nächsten Folgen immer wieder in deinen Podcast-Player reingepusht. Nummer zwei, es gibt eine WhatsApp-Community, da empfehle ich jedem, jeder, da mal reinzukommen und einfach mit zu diskutieren über die Folgen. Ich versuche da vorab schon die Gäste vorzustellen und vor der Aufnahme die Möglichkeit zu bieten, dass man auch mit Fragen stellen kann. Und dann zu guter Letzt wie immer vielen Dank für Tobi oder an Tobi Nothelfer, mit dem ich diesen Podcast hier produziere. Diese Folge wird wie in den letzten Malen produziert oder auch gesponsert von meiner Firma hier in San Francisco, von Purple AI. Und wenn du AI first developen möchtest und nicht mehr Claude Code babysitten möchtest, dann guck dir das mal an unter www.bepurple.ai, www.bepurple.ai. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Tschö.